Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Ja, und kaum sind die Eckpunkte, wie Cannabis in Deutschland schrittweise legalisiert werden soll, draußen, gibt es auch schon Kritik daran, wenig überraschend. Diese Kritik kommt unter anderem von Thorsten Frey. Das ist der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Er findet die Pläne von Karl Lauterbach und Cem Özdemir gefährlich und naiv und er begründet das so.
Wer wie Lauterbach auf der Homepage des Gesundheitsministeriums davon spricht, dass Cannabis ein Genussmittel wäre, das ausschließlich durch seine Illegalität gesundheitsschädlichen Charakter annimmt, der ist im Grunde genommen als Gesundheitsminister fehl am Platz. Lauterbach verkennt die Realität und verharmlost die Folgen, die der Konsum insbesondere für Jugendliche haben kann.
Und das ist eben einer der größten Kritikpunkte. Welche Folgen hat der Konsum von Cannabis für Jugendliche? Denn, das ist bekannt und auch wissenschaftlich belegt, bei entsprechender Disposition kann Cannabis eben psychische Krankheiten auslösen. Welche das sind, das lassen wir uns gleich erklären von Ulrich Preuß. Der ist Psychiater und Psychotherapeut. Hallo zum frischen Podcast vom Update. Heute am 13. April, an dem wir auch nochmal auf Kriegsverbrechen gucken. Von denen hat es viele, viele gegeben, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Aktuell gibt es ein Video, auf dem offenbar genauso ein Kriegsverbrechen zu sehen ist. Mehr Details dazu bekommt ihr gleich bei uns. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Selbst die verpixelte Version ist nur schwer auszuhalten. In der Nacht zu Mittwoch ist ein Video viral gegangen. Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen oder mitbekommen. Und in diesem Video scheint man eben sehen zu können, wie ein russischer Soldat einem ukrainischen Kriegsgefangenen mit einem Messer den Kopf abtrennt. Es ist noch nicht klar, ob dieses Video echt ist. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky findet trotzdem klare Worte dafür.
Це відео Росії, якою вона є.
Dies ist ein Video von Russland, wie es ist. Was für Kreaturen das sind. Für sie gibt es keine Menschen. Das ist ein Video von Russland, das versucht, genau das zur neuen Norm zu machen. Eine solche Gewohnheit, Leben zu zerstören. Es ist kein Unfall, es ist kein Einzelfall. Dies war schon früher der Fall.
Der Kreml zweifelt daran, ob dieses Video echt ist, aber sollte es verifiziert werden, dann wäre das, was da zu sehen ist, ein Kriegsverbrechen. Und von denen soll es in diesem Krieg eben schon viele gegeben haben. Was bisher darüber bekannt ist, darüber habe ich gesprochen mit unserem Korrespondenten für die Region, mit Florian Kellermann. Florian, als Kriegsverbrechen gelten unter anderem die Tötung von Kriegsgefangenen, Folter, Vergewaltigung, Angriff von zivilen Objekten, Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Was wissen wir bis jetzt über Kriegsverbrechen im Krieg gegen die Ukraine?
Kriegsverbrechen von russischer Seite sind eigentlich schon von den ersten Tagen an des Kriegs, also dieses großen Angriffskriegs, dokumentiert. Und das sind zum einen Kriegsverbrechen gegen einzelne bestimmte Personen wie Folter, Vergewaltigungen, Erschießungen. Wir haben es vor allem aus dem Raum Kiew gehört, nachdem die russischen Soldaten dort abgezogen sind, aus den Orten Bucha, Irpin und anderen dort. Und dann gibt es aber auch Kriegsverbrechen, die sind auch dokumentiert, die so insgesamt gegen die Zivilbevölkerung begangen wurden, wo nicht Einzelne im Fokus standen, so die Bombardierungen von Mariupol zum Beispiel, auch andere Angriffe, bei denen möglicherweise ab und zu auch mal militärische Ziele irgendwo in der Nähe waren, die aber so unverhältnismäßig waren, dass eben auch sehr, sehr viele Zivilisten dabei gestorben sind. Und dann gab es ja auch die Angriffe, die kommen uns jetzt etwas weniger drastisch vor, aber es sind auch Kriegsverbrechen auf die ukrainische Infrastruktur, zielgerichtete Angriffe, um die Stromversorgung auszuschalten, die Wasserversorgung lahmzulegen, direkt vor dem Winter auch. Und wo ganz klar gesagt worden ist, das machen wir, um die ukrainische Bevölkerung frieren zu lassen. Das wurde teilweise auch als Racheakt tituliert offiziell. Das heißt also, diese Kriegsverbrechen gegen die Infrastruktur sind quasi offiziell eingeräumt von russischer Seite. Ja, das ist also so ein kleiner Überblick gewesen. Es sind sehr, sehr viele Kriegsverbrechen.
Gibt es denn diese Kriegsverbrechen bisher nur von russischer Seite oder auch von der ukrainischen?
Also es gibt auch Kriegsverbrechen von ukrainischer Seite. Die richten sich vor allem gegen gefangene Soldaten, also gegen Kriegsgefangene. Da ist es zu Verstümmelungen gekommen, zu Erschießungen wohl auch. Der Unterschied ist also erstens, dass es eben sich um Kriegsgefangene handelt und diese ganzen anderen Dinge, die ich aufgeführt habe, gegen vor allem gegen die Zivilbevölkerung, sind von ukrainischer Seite nicht dokumentiert. Und der Unterschied ist, dass diese Kriegsverbrechen, so wie sich's darstellt, nicht so systematisch begangen wurden, dass sie also eben nicht begangen wurden, um bestimmte Kriegsziele zu erreichen, wie von russischer Seite, wo man die ukrainische Bevölkerung demotivieren wollte, zermürben wollte und wo man auch was herauspressen wollte an den Orten, wo die russischen Soldaten die ukrainischen Gebiete besetzt haben.
Was wird denn eigentlich bereits dafür getan, um diese Verbrechen strafrechtlich verfolgen zu können? Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, also im Prinzip werden viele Dinge auch schon von Anfang an dokumentiert, ne?
Ja klar, es gibt zum einen die Ermittlungen der ukrainischen Strafverfolgungsbehörden und dann gibt es aber auch internationale Ermittler, die in der Ukraine tätig sind, vor allem oder eigentlich nur in den Gebieten, die die Ukraine kontrolliert bzw. wieder kontrolliert. Da gibt es auch eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen, die Ermittler in 56 Städte geschickt hat. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, wie man das Ganze dann letztendlich mal verfolgen will. Da gibt es die Überlegung, ein Sondertribunal einzurichten für die Ukraine, das dann urteilt auf der Grundlage ukrainischen Rechts mit Ergänzungen aus dem internationalen Recht. Das heißt, das eine ist die Sicherung der Beweise, was stattfindet. Das andere, die institutionellen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese Kriegsverbrechen verfolgt werden können.
Es gibt ja auch schon einen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs, bei dem geht es um die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland. Wie wahrscheinlich ist das, dass sich Putin deshalb mal verantworten muss vor Gericht?
Ja, genau. Dieser Haftbefehl richtet sich gegen Putin und auch gegen die russische Ombudsfrau für Kinderrechte, diese beiden Personen. Ja, im Moment ist es schwer vorstellbar, dass die irgendwann mal vor Gericht sitzen werden in Den Haag. Denn sie müssten ja irgendein Land betreten, das Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs ist und das sie dann auch festnehmen würde. Ja, wird das jemals passieren? Es sieht im Moment wirklich nicht danach aus, aber man kann auch nicht sagen, dass es völlig ausgeschlossen ist. Ich denke aber, die Voraussetzung wäre, dass sich in Russland innenpolitisch sehr, sehr viel ändert, dass dort ja eine Regierung irgendwie entsteht, die daran interessiert ist, die eigenen, das heißt die russischen Kriegsverbrechen aufzuklären, mit dem Westen zusammenzuarbeiten in dieser Hinsicht und dann möglicherweise Putin tatsächlich auszuliefern. Ob das jemals passiert, ist es nicht wahrscheinlich, aber es ist auch nicht unmöglich.
Was bisher bekannt ist über Kriegsverbrechen im Krieg gegen die Ukraine, Infos dazu von Florian Kellermann. Wir haben vor der Sendung zusammengesprochen. Danke dir.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Konsum von Cannabis, der soll in Deutschland teilweise freigegeben werden. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, die haben dazu ja ein Eckpunktepapier vorgestellt. Und natürlich, das hat die ganze Diskussion um Legalisierung so an sich, gibt es an diesen Plänen auch Kritik. Und Expertinnen und Experten sind besorgt, weil sie unter anderem befürchten, dass mehr junge Menschen dann kiffen und weil Cannabiskonsum ja auch psychische Erkrankungen auslösen kann. Und darüber habe ich genauer gesprochen mit Ulrich Preuß. Er ist Psychiater und Psychotherapeut und Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin. Herr Preuß, welche psychischen Störungen oder Krankheiten können denn durch Cannabis ausgelöst werden?
Breit diskutiert wird, dass mit regelmäßigem Konsum, hochdosiertem Konsum, frühen Beginn des Konsums das Risiko für psychotische Erkrankungen ansteigt. Also solche Personen haben dann vermutlich eben durch die Veränderungen, die Cannabinoide dann während der Hirnentwicklungsphase in Kindheit, vor allem in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter dann auslöst, ein erhöhtes Risiko, solche Erkrankungen zu erleiden. Bekannt ist, dass das Risiko für Angsterkrankungen, die Raten sind erhöht, auch für Depressionen, also affektive Erkrankungen, signifikant erhöhen. Also Cannabis ist halt dann ein zusätzlicher Risikofaktor neben anderen, die zum Ausbruch, zum Entstehen einer solchen psychischen Erkrankung beitragen kann.
Gibt es Zahlen, wie viel Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten davon betroffen sind?
Ja, die kommen eher jetzt aus dem internationalen Bereich. Dafür Deutschland gibt es nicht so gute Zahlen. Aber es ist sicher so, dass diese epidemiologischen Studien hauptsächlich aus den USA dann darauf hinweisen, dass schon 30-40% so an Angsterkrankungen leiden, an affektiven Erkrankungen leiden, ne, Depressionen zum Beispiel. Bei den Psychosen schätzt man auch so zwischen 5-10%. Alle Raten sind höher als in der Allgemeinbevölkerung. Und wie gesagt, je höher der Konsum, je regelmäßiger der Konsum, je höher dosiert der Konsum, desto größer das Risiko, dass solche Erkrankungen dann auch entstehen bzw. sich verschlechtern können.
Aber was ist das denn eigentlich genau? Also wie wirkt Cannabis im Gehirn, dass es eben zum Beispiel zu psychotischen Störungen kommen kann?
Solche Personen, die halt möglicherweise da eine biologische Disposition dafür besitzen, als Beispiel Verwandte haben, die solche psychotischen Erkrankungen haben oder auch schon in Kindheit und Jugend psychotische Symptome haben, das sind dann Risikopersonen. Wenn die dann Cannabis noch dazu nehmen, dann steigt das Risiko erheblich an. Scheint schon zu sein, dass halt die Cannabinoide, die wirken ja schon auf ein System, das körpereigene Cannabinoid-System, das ja für Funktionen im Gehirn zuständig ist, affektive Ausgleich, Appetit, Schlaf, die wirken natürlich auf ein körpereigenes System und führen dann zu Verschiebungen der Überträgerstoffe im Gehirn, ne? Zum Beispiel Dopamin in der Konsequenz. Ne? Und das greift halt, wenn Umbaumaßnahmen im Gehirn stattfinden, zwischen dem 10. und 25. Lebensjahr, wichtige Verbindungen werden gestärkt, andere werden abgebaut, dann kann das eben zu Entwicklungsproblemen führen, die dann darin münden, dass das Risiko für eine psychische Erkrankung, die Anfälligkeit für eine psychische Erkrankung dann signifikant ansteigt.
Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, also eine gewisse biologische Disposition scheint es dann eben auch zu geben. Aber kennen Sie aus der Praxis dann eben auch Fälle, wo es gar nicht so eine Disposition gibt, aber die Leute dann trotzdem von so einer psychotischen Störung erwischt werden? Im Zweifelsfall weiß man es ja gar nicht vorher selbst.
Ja, richtig, man weiß es nicht. Deswegen kann man jetzt auf so Risikofaktoren eben hinweisen, die solche Risikopersonen dann identifizieren, helfen. In den meisten Fällen in der klinischen Versorgung, wenn ich Patienten mit solchen Psychosen sehe, dann haben die fast zu 100% einen Cannabiskonsum mit dabei. Ne? Also das ist schon etwas, was sich da gegenseitig bedingt und aufbaut. Es ist wohl schon so, dass Personen, die so psychotische Phänomene haben, dann auch gerne zu diesen Cannabinoiden aufgrund wohl der psychotropen Wirkung greifen. Aber solche Personen, die so zu diesem Risikokreis gehören, die sollten mit Cannabis möglichst dann nichts zu tun haben. Mit anderen Substanzen im Übrigen auch, zum Beispiel Stimulantien, die sind sicherlich auch so in diesem Bereich zu zählen.
Herr Preuß, jetzt sprechen wir erstmal mit Ihnen über die Praxis, was Sie so im klinischen Alltag erleben. Aber wie beurteilen Sie denn dann jetzt diesen Gesetzesplan der Bundesregierung? Also ist das darin aus Ihrer Sicht genügend berücksichtigt, dass Kiffen eben auch etwas ist oder etwas sein kann, was krank machen kann?
Naja, es ist ja immerhin so weit auf die Forschung, in den Anhörungen auf die Forschung gehört haben, dass ja ein strikter Jugendschutz gelten soll. Ne? Nun ist er natürlich immer nur so teilweise umsetzbar. Die Spezialisten würden sich wünschen, weil die Hirnentwicklung bis zum Mitte 20, also bis ins Mitte des dritten Lebensjahrzehntes geht, dass da Cannabis-Restriktionen gelten. Die gelten halt ab dem 18. Lebensjahr, dass man Cannabis konsumieren kann. Aber der strikte Jugendschutz ist immerhin aufgenommen worden. Es soll so etwas wie Präventionsprogramme geben. Da wird man sich natürlich mehr und bessere wünschen. Zumindest diese Maßnahmen sind eingeflossen und die könnten helfen, da das Risiko für psychische Erkrankungen etwas zu senken. Das ist immerhin mal mit aufgenommen worden. Alles andere, konsequenter Jugendschutz, wird natürlich auch in dem jetzigen Eckpunktemodell dazu führen, dass man das sehr gut kontrollieren muss, was in diesen Cannabis-Clubs und in den Modellprojekten geschieht, dass eben Jugendliche, Minderjährige möglichst nicht an Cannabisprodukte kommen.
Herr Preuß, herzlichen Dank fürs Erklären und für Ihre Zeit.
Ja, kein Problem. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, so ist es manchmal, ne? Bei langen, langen geplanten Reisen, kurz vor Abflug heißt es dann Stopp. Geht leider doch nicht. So war das auch heute. Da sollte es eigentlich losgehen für die Raumsonde JUICE. Die hat eine ganz, ganz besondere Aufgabe. Die soll nämlich zum Jupiter fliegen und die drei Jupitermonde erforschen, ob es da vielleicht irgendwie sowas Ähnliches wie Leben gibt. das Ganze, ne, bis die Juice dann endlich mal da ist, wo sie sein soll, das dauert eh nur schlappe 8 Jahre. Und von daher, ja, fast ein bisschen egal, ob der Start der Trägerrakete jetzt heute ist oder morgen. Wegen Gewitter musste der ganze Bums auf jeden Fall nochmal verschoben werden. So, und diese Mission, die ist eben wirklich besonders. Das sagt Sibylle Andal, die ist Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin. Und die hat mir vor der Sendung verraten, dass sie sich eben ganz, ganz besonders auch auf diese Mission freut. Was ist denn an der so speziell?
Na, es geht ja um die Frage, ob anderswo im Sonnensystem auch Leben entstanden sein könnte. Und das ist ja natürlich eine der spannendsten Fragen überhaupt. Und normalerweise denkt man als erstes an den Mars, auf dem es ja früher so ähnlich aussah wie auf der jungen Erde. Aber dass es auch auf den großen Eismonden des Gasplaneten Jupiter lebensfreundliche Bedingungen geben könnte, also in tiefen Ozeanen unter einer dicken Eisschicht, das finde ich persönlich ist eine absolut atemberaubende Vorstellung. Und insofern, ja, das stimmt, der Start dieser Mission ist für mich in diesem Jahr ein absolutes Astro-Highlight.
Ein Astro-Highlight, okay. Das nehme ich mit auf in meinen Wortschatz. Das ist sehr schön. Erklär uns doch noch mal ein bisschen genauer, wie das eigentlich jetzt funktionieren soll. Also wie will man mithilfe dieser Raumsonde rausfinden, ob es auf den Jupitermonden mal Leben gegeben hat oder vielleicht ja auch sogar gibt? Das wissen wir ja eben nicht. Wie funktioniert das?
Leben braucht nach all dem, was wir wissen, 3 Grundzutaten. Also flüssiges Wasser, Energie und komplexe Chemie. Flüssiges Wasser gibt es zumindest schon mal auf den Jupitermonden Europa und Ganymed. Das haben frühere Missionen schon nachgewiesen. Energie erzeugen die Gezeitenkräfte des Jupiter und auch radioaktive Zerfälle, die es da in den Monden gibt. Aber was die Chemie angeht, da sind noch wirklich einige Fragen offen und auch in Bezug auf solche Dinge, wie die Ozeane zum Beispiel aufgebaut sind, also ob sie am Grund zum Beispiel an Gestein grenzen. Und um das aufzuklären, hat die Sonde 10 Instrumente an Bord, mit der sie zum Beispiel die Oberflächenchemie der Monde bestimmen kann oder mit Radar- oder Lasermessungen auch den inneren Aufbau. Und dann auch so Sachen wie Gravitations- und Magnetfelder. Also da kann die dann schon ziemlich viele Informationen sammeln.
Ja, aber jetzt nochmal ganz generell gefragt, ne? Ich meine, du hast uns gerade schon deine Begeisterung irgendwie näher gebracht. Trotzdem, für mich fühlt sich das manchmal noch so ein bisschen abstrakt an. Deswegen dieses Leben, von dem wir da sprechen, was man da vielleicht findet oder was es da mal gegeben hat. Was wäre das denn dann konkret?
Naja, also normalerweise redet man dann ja tatsächlich von Mikroben, also von sehr primitiven Lebensformen. Leben selbst wird die Sonde nicht finden, aber es geht erstmal wirklich darum zu verstehen, ob die Bedingungen dafür ideal sind. Und da ist man recht optimistisch, dass JUICE dafür die richtigen Instrumente und Experimente mitbringt, damit man immerhin verstehen kann, ob dann Folgemissionen, die dann vielleicht sogar auch die Ozeane anbohren, gute Chancen haben, primitives Leben zu finden, also so von Fischen oder irgendwas in dieser Richtung, davon geht man nicht aus.
Was will man denn mit der Mission sonst noch rausfinden? Gibt es noch so andere übergeordnete Ziele?
Ja, JUICE fliegt mehrfach an den Monden Europa und Callisto vorbei. Also Europa sehr vielversprechend, was lebensfreundliche Bedingungen angeht. Aber das Hauptziel der Mission, das ist der Mond Ganymed. Das ist der größte Mond in unserem Sonnensystem. Da ist die Wahrscheinlichkeit für fremdes Leben nicht ganz so hoch wie auf Europa. Aber geophysikalisch ist das der spannendste Mond von allen. Denn der hat einen Ozean, der hat wahrscheinlich eine ganz komplexe Schichtung aus flüssigem Wasser und aus Eisschichten. Und der Mond hat ein eigenes Magnetfeld. Das ist auch natürlich was Besonderes. Wir erinnern uns, der Mars hat noch nicht mal ein eigenes Magnetfeld, aber Ganymed. Und es gibt tektonische Prozesse. Also da ist sehr, sehr viel los und man kann physikalisch sehr, sehr viel lernen.
Und Ergebnisse gibt es dann für uns alle wann?
Ja, das ist bei astrophysikalischen Missionen ja immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Es dauert leider eine ganze Weile, bis JUICE am Jupiter ankommt, weil die Sonde mehrfach in Vorbeiflügen an der Erde und auch am Mond und der Venus Schwung nimmt. Also 8 Jahre dauert das, bis JUICE am Jupiter ankommt. Mhm. Die wissenschaftliche Mission, die dauert dann 4 Jahre, geht also bis 2035. Also wie das leider oft so ist, es dauert noch ein bisschen, wir brauchen dann noch ein bisschen Geduld.
Und das ist ja eine unserer Kernkompetenzen von uns allen, glaube ich, Geduld haben. Ne?
Absolut.
Okay, danke dir, Sibylle.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also wenn du der Terminator bist, ne, dann fackelst du natürlich nicht lange, dann machst du einfach. Arnold Schwarzenegger, genau, der Terminator, der war jetzt so genervt von einem Schlagloch bei ihm um die Ecke in Los Angeles, dass er sich gedacht hat, also sorry, wenn die Stadt hier nicht in die Puschen kommt, dann mache ich das eben einfach selbst dicht. Ne? Teer drauf, Ruhe ist. Aber, die Stadt, die fand das gar nicht so cool von Schwarzenegger, denn dieses Loch, das war wohl wirklich geplant da für Bauarbeiten. Ja, okay, Das ist in diesem Fall wirklich dumm gelaufen. Aber so ganz grundsätzlich, wie ist das denn eigentlich hier bei uns in Deutschland? Also darf ich Straßen schöner machen, wenn mir irgendwas auffällt? Zum Beispiel ein Schlagloch ausbessern, ne? Was ist ja auch nervig, wenn man da ständig drüber brettern muss. Unsere Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Celine Wegert hat's rausgefunden.
Kleiner Spoiler vorweg, nicht nur Arnold Schwarzenegger kann Probleme bekommen, wenn er einfach mal so eine Straße ausbessert. Auch bei uns in Deutschland kann das Stress geben. Aber wie immer bei solchen Themen gilt auch hier, es kommt eben drauf an. Fangen wir mal bei den Schlaglöchern an. Einfach selber wegmachen, das sollte man in Deutschland lassen, denn dafür ist die jeweilige Straßenbaubehörde zuständig. Angenommen, man macht das selber und das Loch ist nicht richtig gepflegt, dann kann das ernsthafte Folgen haben, sagt Olaf Dilling. Er ist Rechtsanwalt und kennt sich mit Straßenrecht aus.
Sagen wir mal, jemand tut da irgendwelche scharfkantigen Sachen rein, die dann dazu führen, dass Fahrzeuge beschädigt werden oder Leute sich verletzen. Und deswegen ist es eigentlich in dem Fall dem Träger der Straßenbaulast vorbehalten, das zu beseitigen.
Es gibt eine Ausnahme, und zwar bei Straßen, um die sich Anwohner kümmern sollen. Wenn da in den Regeln steht, zur Instandhaltung zählt auch das Löcher zu machen, dann kann man selber loslegen. Okay, aber weiter im Text. Was ist, wenn ich Lust habe, so ein paar Blumen am Straßenrand zu pflanzen? Die schlechte Nachricht zuerst, erlaubt ist das nicht. Weil in der Regel sind Straßen öffentliches Eigentum. Wenn jetzt die Kommune so ein eigenes Special-Blumen-Konzept hat und meine Sonnenblumen an der Straße nicht dazu passen, dann kann das für mich Konsequenzen haben. Zum Beispiel, dass ich keine Blumen mehr pflanzen darf, sagt Olaf Dilling.
Wenn jemand dann immer wieder dagegen verstößt, dann gibt es auch Möglichkeiten, da dann zumindest die Kosten für die Beseitigung auch zu erlegen oder so.
Die gute Nachricht ist aber,
ich denke, dass eigentlich so ziemlich jede Kommune sich freut, wenn sie selber nicht die Ressourcen haben, ihre Grünflächen zu bearbeiten oder auch irgendwie schön zu gestalten, wenn dann Bürger sich engagieren und da mit Hand anlegen.
Okay, Schlaglöcher nein und Blumen, naja, Haken dran. Aber was ist mit einer Bank zum Hinsetzen? Diane-Sophie Durigon hat einen Unterwäscheladen in Köln und hat vor ihr Geschäft eine Bank gestellt, damit zum Beispiel Mütter ihre Babys stillen können oder auch für ältere Menschen zum Ausruhen.
Die Bank steht vor meinem Laden seit 11 Jahren, ziemlich genau. Und das ist eine ganz normale Sitzbank vom Baumarkt, also nicht Bierbank, sondern eine gemütliche Bank.
Aber Ende März kam dann das Ordnungsamt vorbei und Diane-Sophie Durigon musste ein Verwarngeld zahlen, denn die Bank darf da offiziell nicht ohne Genehmigung stehen.
Also für mich, das war ein bisschen so, weil sich eine Person beschwert, müssen so viele Menschen, die diese Bank seit 11 Jahren jeden Tag benutzen, daran leiden. Es macht für mich keinen Sinn.
Die Rechtslage sagt hier, eine Bank gilt als sogenannte Sondernutzung und muss offiziell bei der Gemeinde angemeldet werden, inklusive Gebühren. Aber ist das nicht irgendwie paradox? Autos oder dicke Wohnmobile stehen ja auch oft überall. Hier sagt Rechtsanwalt Olaf Dilling.
Grundsätzlich ist es so, dass man auf den Straßen alles machen kann, was dem Verkehr dient. Und wenn man ein Fahrzeug dahin stellt, und das kann auch ein Lastenrad sein, wo man drauf sitzen kann, dann ist es ein Verkehrsmittel und das darf dann am Straßenrand stehen oder auch an Teilen des Gehwegs, wo es niemand behindert. Wenn man da einfach eine Bank hinstellt, die man nicht wegrollen kann, dann ist es kein Verkehrsmittel.
Wenn dann so ein Verwarngeldbescheid für eine Sitzbank ins Haus flattert, dann kann man versuchen, das anzufechten, sagt er. Denn es gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten, sich unterwegs mal hinzusetzen und auszuruhen.
Wenn man den Bescheid bekommt, dann müsste man dann gleich Widerspruch einlegen und sagen, es ist keine Sondernutzung, weil mein Opa, der eine Straße weiter wohnt, sonst nicht zu meiner Schwester, die noch eine Straße weiter wohnt, gehen kann, weil er zwischendurch sich bei mir ausruht, auch wenn ich bei der Arbeit bin und er nicht reinkommt. Das wäre zum Beispiel eine Begründung, wo man sagt, es dient dem Verkehr.
Also halten wir fest, egal ob Schlagloch dicht machen, Blumen pflanzen oder eine Sitzbank aufstellen, Straßen verschönern ist nicht so easy, wie es klingt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und in Köln, da trifft sich ab heute alles, was Rang und Muckis hat, denn dort hat die FIBO, die internationale Fitnessmesse, begonnen. Ja, und da klopft sich die deutsche Fitnesswirtschaft durchaus auch gerne mal selbst auf die Schulter, ne? Grund dafür sind die tollen Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Gleichzeitig guckt man auch recht selbstbewusst in die Zukunft. Unser Nova-Reporter Justus Wolters kann uns einen kleinen Überblick verschaffen, was die Trends sind im Fitti-Bereich. Welche denn?
Das sind im Moment so die zwei großen Themen. Einerseits Digitalisierung und andererseits Gesundheit.
Was ist mit Digitalisierung gemeint, wenn wir an die Fittis denken?
Da geht es in erster Linie ums Tracken des eigenen Fortschritts, also so der eigenen Leistung. Alexander Wulff vom Arbeitgeberverband der Fitnesswirtschaft sagt, wir wollen immer noch genauer wissen, was das Training mit unserem Körper so macht.
Beispielsweise durch Uhren, die dann die Pulsfrequenz messen oder das Gewicht oder die Fettreduktion, je nachdem, was man dann halt gerne trainieren oder die Erfolge messen möchte. Es ist ja natürlich manchmal schwer, am Körper zu sehen oder seinen Erfolg zu messen. Das ist dann durch diese Wearables leichter gemacht.
Und die Fittis werden dabei dann auch immer noch vernetzter. Also die Trainingsgeräte, die werden dir in Zukunft mehr Daten über dein Training liefern können, noch genauer messen können, wo jetzt so deine Stärken oder Schwächen bei dem betreffenden Trainingsset lagen und werden dir das dann auch noch selbstverständlicher auch digital verfügbar machen können.
Der andere Trend ist der Gesundheitsbereich. Was heißt denn das genau?
Da bricht so ein bisschen dieses Klischeebild des Fitnessstudio-Pumpers immer weiter auf. Also die Studios sind nicht mehr nur Pilgerorte so für Menschen, die Bodybuilding betreiben, sondern werden immer offener für ein breiteres Publikum.
Dass da auch der Fokus in die Gesundheitsförderung steht oder Prävention, also gesunde Haltung. Da spielt natürlich auch das Alter eine Rolle, je nachdem, welche Interessen man da vertritt. Aber da würde ich auf jeden Fall klar sagen, dass da der Gesundheitsaspekt mehr in Fokus gerückt ist.
Also zum Beispiel gezieltes Training so für die Rückenmuskulatur ist sehr beliebt. Immer mehr Menschen haben ja durch so Dauersitzen im Job Nacken- und Rückenschmerzen und da versuchen viele so mit Stärkung dieser Bereiche gegenzusteuern. Auch deshalb ist Functional Training im Moment hoch im Kurs.
Also mit üblichen Körperbewegungen, sage ich mal, meist auch mit eigenem Körpergewicht oder mit relativ geringem Gewicht, also kein Krafttraining am Gerät, sondern eher ein freies Training.
Genau, und das erkennen jetzt auch viele Studios gerade und deshalb wird das Angebot gerade mit Blick auf diese gesundheitsfördernden Sachen immer weiter ausgeweitet.
Da waren ja bisher die kleineren, etwas teureren Studios eher Vorreiter. Haben die da jetzt im Vergleich Vorteile gegenüber den großen Ketten, die ja dann doch ja sich darauf fokussieren, günstige Angebote irgendwie anzubieten und dadurch eben mehr Kunden und Kundinnen zu bekommen?
Also tatsächlich nicht so richtig. Also die Ketten ziehen beim Gesundheitsangebot nach und für viele bleiben auch andere Argumente bei der Wahl ihrer Studios wichtiger. Also am wichtigsten bleibt der Preis. Dann spielt aber auch der Standort eine Rolle. Keiner hat Lust, ewig bis zu seinem Fitti unterwegs zu sein. Und dann kommt erst für viele das Angebot des Studios selbst.
Was ist denn eigentlich mit den Beiträgen? Könnten die eigentlich auch noch teurer werden? Die Studios haben ja mit gestiegenen Energiekosten und so weiter und so fort auch zu tun.
Soll wohl nicht der Fall sein. Das sagt zumindest Alexander Wulff vom Arbeitgeberverband der Fitnesswirtschaft.
Also die Preisentwicklung ist relativ konstant in der Branche. Man muss nicht befürchten, dass da wie in anderen Bereichen extreme Preissprünge kommen werden. Aber wir erwarten auf jeden Fall keine Preisreduzierung. Also da wird sich der Preis eher konstant halten, als dass es runtergeht.
Also braucht man nicht darauf hoffen, dass die Preise jetzt schlagartig sinken werden, aber heftig anziehen sollen sie zumindest auch nicht.
Wohin geht der Trend in der Fitnessbranche? Justus Wolters hat es euch erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.